Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings Manfred Wegenschimmel. Manfred Wegenschimmel ist ein Tadelakt-Praktiker. Und von den Hörerinnen und Hörern von Simple Smart Buildings kam eigentlich schon sehr häufig die Frage, wie funktioniert Tadelakt in der Praxis? Wir haben heute einen sehr schönen Ort für unser Gespräch. Wir sitzen in Grundlsee in Göstl. Manfred Wegenschimmel hat mitgeholfen beim Kalkbrand in Grundlsee Göstl. Heute wird der Kalkofen ausgeräumt. Wir warten noch und wir nutzen schlicht und einfach die Wartezeit für ein Gespräch über Tadelakt. Manfred, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz, was ist für dich Tadelakt? Wie siehst du Tadelakt?
Tadelakt ist eine wunderbare Oberfläche aus Kalk erzeugt, die man anstelle von Kacheln an die Wand macht und wurde immer als Fliesenersatz in Nassräumen verwendet. Das Wunderschöne daran ist, es gibt keine Fugen, es sind durchgehende Wände möglich, wo keine Fuge sichtbar ist und es greift sich wunderbar an. Durch die Verseifung hat man ein haptisches Erlebnis, fast schöner wie bei Marmor oder abgegriffener Marmor, der greift sich auch so wunderbar an.
Es ist ja eine uralte Bautechnik, die kommt ja eigentlich aus der Antike, von den Römern, hat in Nordafrika, in Marokko überlebt und du hast ja diese Technik in Marokko kennengelernt und auch praktisch erlernt.
Ja, das war so im 2000er Jahr, bin ich mit einem Restaurierkollegen nach Marrakesch gefahren und haben eine Baustelle gesucht, wo diese Technik praktiziert wird. Nach einer Woche haben wir eine gefunden und dann haben wir eine Woche lang mitarbeiten dürfen. Es war ein bisschen herausfordernd, weil mein Französisch ist sehr nicht vorhanden, so muss ich sagen. Und Englisch wird auf der Baustelle auch nicht gesprochen. Es wurde ja eigentlich nur mit Hand und Füßen gedeutet. Aber indem ich schon 30 Jahre so mit Kalk arbeite, versteht man einfach vieles, wenn man sieht, was der macht. Wir haben durchaus sehr viel gelernt in dieser Woche. Und dann wurde es interessant, weil dann sind wir immer, also jedes Jahr runtergefahren und haben versucht, auch zu verstehen, wo kommt das Material her, wie wird das aufbereitet, wie wird es gebrannt, wie wird es gelöscht, wie wird es gesiebt. Und wenn man das Material ein bisschen besser versteht, wo das herkommt, dann wird die Arbeit auch viel interessanter. Also da hat für mich so wirklich hat meine Handwerkerkarriere begonnen, glaube ich, in dieser Zeit.
Dort in Marrakesch, das Material, dieser Kalkstein, der ist ja in einem natürlich bereits optimalen Mischungsverhältnis.
Es handelt sich da um einen Steinbruch, der ist so ein bisschen nördlich von Marrakesch, so Richtung Fes rauf. Da werden die Steine gebrochen. Auf jeden Fall hat der Stein ein ideales Zusammenspiel von Verunreinigungen, von Mergelanteilen, die dem Putz dann so eine hydraulische Wirkung verleiht, die genau richtig ist. Also die müssen nicht das Bindemittel mit einem Sand mischen, sondern die nehmen wirklich den Stein vom Berg, brennen den, löschen den vor Ort mit der Teekanne auf.
Mit welchem Brennstoff werden da die Kalköfen befeuert?
Unglaublich. Also wir sind da auf dem Gelände angekommen und haben Berge an Palmwedel gesehen. Und wir haben sie gedacht, ja, was passiert mit dem? Und dann haben uns die Leute dort erklärt, ja, das wird zum Heizen verwendet. Das muss man sich vorstellen, wie schnell so ein Palmwedel verbrennt. Weil die Kalköfen, die sind sehr groß. Also die haben Durchmesser von 4 Meter, vielleicht auch 5 und sind auch 3-4 Meter tief. Große Kubaturen werden da beheizt. Und die werden dann so speziell in die Landschaft gesetzt, dass der Wind richtig reinfährt, dass da so eine Art Turbo-Effekt durch den Luftzug das Feuer auch noch anfacht. Und die schieben halt dann in einer Tour die Palmwedel rein. Und manchmal kann es auch sein, dass ein Autoreifen dabei ist. Leider. Manchmal steigen schwarze Wolken auf und dann weiß man wieder, was passiert ist.
Also das finde ich ein sehr interessantes Detail, diese natürliche Luftführung. Ich kenne das bei uns, das ist ein Erbe aus der Bronzezeit, die sogenannten Windöfen. Also es gibt typische Geländefurchen, ich kenne das im Salzkammergut, zum Beispiel der Standard der alten Salzpfanne in Hallstatt, das war eine Geländefurche, wo regelmäßig, also täglich Fallwinde durch diese Geländefurche kommen und Archäologen finden an solchen Geländefurchen bronzezeitliche Schmelzöfen. Also das ist eigentlich ein uraltes Menschheitswissen, diese Geländeformation zur natürlichen Anfachung des Feuers zu nutzen. Zurück zu Marrakesch. Das heißt, hier wird Kalk eigentlich noch in sehr großem Umfang für Dadelak gebrannt. Das bedeutet, dass die Dadelak-Technik in Marokko eigentlich nur Standardtechnik ist und dort noch gang und gäbe ist.
Ich glaube, dass jetzt eine Geschichte, die ich nur vom Hören sagen kenne, der Dadelak dürfte eine Renaissance erlebt haben, so mit vielleicht Anfang der 90er Jahre oder 80er Jahre. Da wurde es in der Modebranche in, dass man sich so schöne Altstadt-Triad in Marrakesch kauft, Yves Saint Laurent oder solche Leute. Und dann hat man da in diesen verfallenen Palästen diese Technik gefunden und wollte das wiederherstellen und dann hat man wieder Leute gesucht, die das noch können. Und dann wurde das als sehr schön empfunden und das hat sich umhergesprochen. Und wenn man heute nach Marrakesch kommt, findet man Dadelak in vielen Hotels oder in ganz vielen Bereichen. Und in den 90er Jahren ist es nach Frankreich oder in die Schweiz gekommen und 2000 habe ich kennengelernt.
Um so eine Dadelak-Oberfläche herzustellen, glaube ich, ist einmal die Voraussetzung solides Mauerwerk. Also ich glaube, man wird Dadelak nicht auf Gipskartonplatten machen können, sondern du brauchst eine solide Ziegelwand.
Das wäre das Ideale natürlich. Eine Ziegelwand, auch auf Lehm kann man es auch machen. Und hier in Österreich hat sich einfach auch der moderne Hausbau den Rigips nicht verkneifen können und die Badezimmer, die werden aufgestellt mit Trennwänden und ich finde oft Mischformen vor. Also ein Teil ist gemauert und dann steht da eine Rigipswand dran. Dann bleibt mir halt oft nichts über, dass ich da so ein Kunststoffgewebe einarbeite und versteife quasi die Anschlüsse, damit da keine Risse entstehen. Es ist möglich, aber am liebsten ist mir eine massive Mauer natürlich. Es ist auch heikel, bei Elektroschlitze oder Installationsebenen, die muss man auch vorher im Unterputz armieren, sonst zeichnet sich dort ein gerader Riss ab, der unschön ist. Tadelakt hat ja auch die Eigenschaft, wenn das Putzgefüge richtig hergestellt ist, dass so kleine Krakelrisse entstehen, die eigentlich wunderschön ausschauen und die beim Polieren wieder zugemacht werden, aber sie zeichnen sich noch immer ab und das macht also einen natürlichen mineralischen Eindruck.
Als erste Schicht, nachdem eben dieser Untergrund quasi mal von dir analysiert wird, auf Schwachstellen überprüft wird, dann ziehst du als erste Schicht eigentlich einen Putz auf, der durchaus noch Zementanteile hat. Da geht es einfach darum, einen möglichst harten, tragfähigen Untergrund aufzubauen.
Ja, genau. Mir geht es auch darum, den Unterputz selber zu machen, weil die Kommunikation mit vorangehenden Maurern, die zum Beispiel gerade frisch verputzen und sagen, ja, das machen wir gleich mit und sage, ja, also ich mache es mal lieber selber, weil ich möchte mir ein durchgehendes Milieu schaffen, wo das Saugverhalten nicht einmal null ist und dann wieder ganz groß. Weil das macht das Arbeiten unglaublich schwierig durch die vielen verschiedenen Arbeitsgänge, die dann beim Tadelak notwendig sind, dies zu koordinieren. Weil wenn man eine Stelle hat, die ganz feucht ist, dann muss man auf dieser Stelle irrsinnig lang warten, bis dass man den nächsten Arbeitsschritt machen kann. Und auf einer anderen Stelle pressiert, weil dort Putz saugt und der ist schon steinhart und man kann ihn schon nicht mehr polieren oder niederdrücken. Drum lege ich darauf Wert, dass ich auch den Untergrund lieber selber mache und dann stelle ich mir dementsprechend mit einem Ziegelmehl ein, dann habe ich ein gleichmäßiges Saugverhalten überall.
Du richtest dann Mörtel, im Prinzip ist da Ziegelsplit, vielleicht mit einer Körnung bis zu 3 mm.
2 mm ist genug. Das kommt auch darauf an, wie viel man beim Unterputz Platz hat. Oft ist es notwendig, dass man wirklich noch 2 cm ausgleichen muss, dass man häufig so eine ebene Fläche zusammenbringt. Der Unterputz braucht bei mir meistens so 5, 8 mm und kann auch bis 2 cm oder 3, 4 cm auch sein.
Er hat als Zuschlagstoff nur diesen Ziegelsplit 2 mm oder ist der Mauersand als Zuschlagstoff auch dabei?
Wir nehmen da auch einen fertigen Kalkzement-Handputzer, also unter dieser Marke wird er gehandelt.
Also eine Fertigmischung aus dem Sack, den bereitest du noch durch deine Zutaten speziell auf?
Um das Wort Vergütung zu benutzen, den vergüten wir mit einem Ziegelmehl und ein bisschen Anthrazit.
Anthrazit ist ein hochhydraulisches Bindemittel, ist nicht so hydraulisch wie Zement, aber liegt so zwischen Kalk und Zement, also dieser Anthrazit Plus. Und wenn dann diese Schicht fertig ist, wenn sie ausgehärtet ist, was ist dann der nächste Arbeitsschritt?
Dann komme ich am nächsten Tag wieder auf die Baustelle und raue mir quasi den Unterputz wieder auf, weil durch den Kalk- und Zementanteil im Unterputz wandert eben das Hinterwasser an die Oberfläche und bildet eine Verglasungsschicht. Und das ist aber eigentlich hinderlich für die nächste Haftung von dem nächsten Material, was man draufbringt. Und dann nehme ich eben meine Traufel, das ist ein Maurerwerkzeug in viereckiger Form. Und mit der Hochkant fahre ich dann über die Oberfläche drüber und reiß quasi die Glasschicht auf und dadurch ist der Putz wieder offen und kann sehr gut saugen.
Damit Sie sich die Traufen vielleicht besser vorstellen können, das ist ein etwa 1 mm starkes Stahlblech, ungefähr 20 cm lang, 12, 14 cm breit, mit einem Handgriff. Und mit der Kante dieser Traufel kann man dann diesen Grobputz, diesen Vorputz aufreißen.
Und dann am nächsten Tag fährt man mit dem Bartwisch drüber, mit dem Besen und holt quasi die locker liegenden Sandkörner runter, damit da nichts mehr bröselt. Da muss man nur mehr austrocknen und dann ist super vorbereitet zum Auftrag für den Tadelack.
Den Tadelack, das Material beziehst ja du direkt aus Marokko?
Das ist nicht so, das haben wir früher so gemacht, also dass wir das Material aus Marokko importiert haben, aber das ist halt ein bisschen mühsam. Man müsste eigentlich immer runterfahren, dabei sein beim Einladen, beim Einfüllen der Säcke, beim Einladen und dass man dann sieht, wie die Containertür zugeht, weil es kann da ganz was anderes ankommen, wenn man es nur bestellt. Und das war auch unsere Intention damals. Wir wollten einfach verstehen, wie wird das gemacht, das Material. Und mit dem Wissen haben wir einfach wirklich über Jahre haben wir versucht, eine Mischung herzustellen und jetzt machen wir uns das selber. Wir kaufen den Brandkalk und dann gebe ich die entsprechenden Sandanteile dazu und ich traue mir sagen, dass unser Material mindestens so gut funktioniert wie das marokkanische.
Toll, also da steckt einfach jahrelange Entwicklungsarbeit und letztlich Erfahrungswissen dahinter. Ich bin jetzt neugierig, die Sande, die du dazu gibst, das sind Kalksande aus Brüchen im Bereich Leitergebirge.
Ja, genau. Früher haben wir im St. Margareten eingekauft. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Und übers Denkmalamt habe ich herausgefunden, dass man in Ernstbrunnen Kalksand bekommt. Und der funktioniert auch sehr gut. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis.
Der Kalk, ist der schon gelöscht oder ist der noch ungelöscht?
Der Kalk, also es ist kein Sumpfkalk, sondern es ist eine Trockenlösche. Und das ist auch ganz entscheidend beim Tadelack, dass eben durch die Trockenlösche entstehen Kalkspatzen. Und diese Kalkspatzen dürften, ich bin kein Wissenschaftler, Aber meinem Verständnis nach läuft es bei so Trockenlöschputze, läuft es so, dass aus den Kalkspatzen, wenn der Putz abgebunden hat an der Wand oder im Mauerwerk und es gibt Luftfeuchtigkeit, und das gibt's ja im Badezimmer immer wieder, dann nimmt die Kalkspatzen nehmen die Luftfeuchtigkeit schnell an oder gerne an und dann wandert vielleicht aus den Kalkspatzen in das Putzgefüge wieder Bindemittel ab und steigert die Festigkeit vom Putz. Also ich habe Muster, die sind jetzt vielleicht 15 Jahre alt oder 10, die sind so hart wie Zement. Ich habe ja vor kurzem wieder so eine Musterfläche abgeschert, weil ich eine neue machen wollte. Ich habe das fast nicht runtergebracht, aber einen Unterputz auch mit runtergerissen, der wirklich mit einem Zementanteil ist.
Ja, so wie ich es verstehe, ist ja diese Trockenlösche ein sogenanntes Halbhydrat. Da wird ja zum gebrannten Calciumoxid eigentlich zu wenig Wasser gegeben und die Kalkspatzen, die sind ja nur völlig ungelöscht. Und ich verstehe das, ich glaube, das funktioniert tatsächlich so, wenn dann Risse sind, wird über die Risse Feuchtigkeit und auch letztlich CO2 aufgenommen und es ist dann letztlich ein selbstheilender Putz.
Ja, das finde ich ja fantastisch irgendwie, dass, wenn man sich so ein Putzgefüge vorstellt, da sind ja immer kleine Hohlräume, weil beim Tatlack wird zum Beispiel nicht angeschmissen, wo ja schon beim Schmeißen von einem Putz ordnen sie ja die Sande schon eigentlich. Der Schwerere ist vorne und die Feinen fliegen hinten nach, sozusagen. Ja. Aber beim Tatlack zieht man es eher auf und da erzeugt man eigentlich so die Einebnung dann durchs Reiben. Und da kann durchaus sein, dass da Hohlräume entstehen. Die Kalkspatzen füllen das dann früher oder später aus.
Wenn da eine Färbigkeit erwünscht ist, gibt es da Farbpigment dazu?
Ja, wenn das gewünscht ist, am besten funktionieren einfach Erdfarben, weil zum Beispiel Siena hat selber oder Umbra, die haben selber hydraulische Eigenschaften und schauen am natürlichsten aus. Also so moderne Pigmente nehme ich lieber nicht, weil die sind oft ganz fein aufgemahlen, die binden sich schwer ein und schauen auch nicht so ehrlich aus.
Und ein Kriterium für die Pigmente ist die sogenannte Kalkechtheit. Also die Pigmente müssen dieses doch sehr stark alkalische Klima aushalten.
Ja, unbedingt. Sie müssen kalkecht sein und dann sind sie auch meistens lichtecht, wenn sie kalkecht sind. Blautöne verschwinden oft ganz leicht. Also Siena, Umbra, das sind so meine Lieblingstöne und witzigerweise auch bei den Kunden wird das sehr gerne angenommen. Also das hat dann so eher ja, so elfenbeinigen Charakter. Man kann auch den Tatlack pur machen, je nachdem wie der Sand gefärbt ist, der erzeugt ja auch schon einen Farbton. Grelle Farben sind nicht möglich, aber das braucht man ja nicht im Badezimmer.
In welcher Schichtstärke ziehst du den Tatlack drauf und ist das nur eine Schicht oder sind es mehrere Schichten?
Die Schichtstärke liegt so zwischen 2 und 4 mm, würde ich mal so sagen. Und ich trage in 2 Arbeitsgängen auf, weil man dadurch die Schichtstärke besser kontrollieren kann. Man sättigt quasi beim ersten Auftrag einmal ein bisschen so den Untergrund mit Feuchtigkeit. Man muss sowieso vorher vornässen. Also ich verwende eine Kalkspritze und spritze also einen Sprühnebel über den vorbereiteten Unterputz. Und wenn der nicht mehr glänzt, man muss das auch im Griff haben, das Nässen, weil wenn man zu viel nässt, dann hat man schon wieder ein Problemchen geschaffen, weil dann muss man warten. Und wer will schon warten, wenn man arbeiten will? Ja, und wenn es zu wenig ist, dann hat man wieder den Vollstress, dass man die Poren nicht zubringt. Das ist auch so ein eine Gefühlssache.
Ja, und letztlich großes Erfahrungswissen.
Ja, natürlich wird es mit jedem Mal, lernt man was dazu, aber man lernt nicht aus. Das ist leider, immer wieder gibt es Überraschungen.
Und wenn du jetzt diese beiden Schichten mit der Traufel aufgezogen hast, wie geht es dann weiter?
Wenn man merkt, dass das Wasser angenommen wird vom Untergrund, dann verschwindet es ja, wenn es dann so schon so matt dasteht, dann wird es quasi mit so einem Reibebrett, ich verwende so mit einem Gummibelag, so Moosgummiartiges Zeug ist das, mit dem wird es dann schön verrieben und da holt man schon viele Feinanteile an die Oberfläche. Und der darauffolgende Arbeitsschritt ist wiederum, wenn die Feuchte verschwunden ist, dann beginnt man quasi mit so einer Zungenkelle, die ist am hinteren Ende so 6 cm breit und läuft nach vorne auf so eine Rundung zu. Und das ganze Ding ist vielleicht so 13, 14 cm lang.
Also lädt sich so wie die Sohle eines Bügeleisens.
Ja, ganz ähnlich, vielleicht ein bisschen schlanker. Und da beginnt man mit einer Fächerbewegung, ist es fast. Ja, von einer Kante zur anderen gleitet man über die Oberfläche drüber. Den Druck hat man eher vorne auf der Spitze und versucht eben die groben Anteile nach unten zu drücken und holt dadurch die feinen an die Oberfläche. Und man ändert ständig die Richtung und dadurch kriegt man zwar, es schaut zwar aus, wie wenn alles Brettel eben wäre, ist es aber nicht. Und ja, es wird schon eine sehr glatte Oberfläche. Das ist dann der Klettvorgang sozusagen.
Und ist bei dem Klettvorgang schon die Seife dabei oder kommt die erst später?
Die kommt erst später. Also so wie es ich betreibe, kommt sie erst später. Es gibt andere Tatlakteure, was ich mitgekriegt habe, die Seife schon in den Putz dazugeben, das mache ich nicht. Bei mir kommt erst der Seifvorgang, nachdem die Oberfläche aufgetragen ist.
Also du glättest handwerklich perfekt, bis ein Punkt erreicht ist, wo du zufrieden bist und denkst, jetzt ist es soweit und dann kommt als nächster Arbeitsschritt?
Ja, und dann kommt der Stein ins Spiel. Der nächste Arbeitsschritt ist dann, wenn die Oberfläche dann so ledrig erscheint, darf man auch wieder nicht zu bald sein, weil sonst, wenn man zu bald mit dem Stein poliert, weil der Stein, der macht dann wirklich die Poren alle zu. Also das ist wirklich fantastisch. Mein Lieblingsstein, den habe ich jetzt 24 Jahre im Betrieb und der liegt ideal in der Hand, den habe ich mir selbst so hergerichtet.
Also ist das ein Achat? Ich kenne das vom Vergolden. Wie man beim Vergolden so ein Achat-Polierstein, der in einer Fassung, in einer Metallfassung ist und mit einem hölzernen Handgriff. Oder wie schaut dein Achat aus?
Na, also ich habe mir mal so einen Achat-Block beim Mineralienhändler gekauft und den habe ich mir dann selber mit der Flex hergeschnitten, so in die Form, dass ich ihn schön nehmen kann. Und der hat natürlicherweise so eine Mulde, wo ich den Daumen ideal reinbringe und einen Zeigefinger und einen Mittelfinger auf der anderen Seite. Und die Oberfläche, die habe ich halt dann so lang bearbeitet, bis das ideal liegt.
Also den kann man sich eher wie so ein Schleifbackel vorstellen. Ja,
genau, ein Schleifbackel, das was vielleicht eine Höhe von 4 cm hat, eine Länge von 5 cm, Breite auch von 4 cm, so in der Größe. Weil wenn er zu groß ist, das fragen öfters die Leute, ja warum nimmst du nicht einen größeren Stein her? Geht ja nichts weiter. Nein, das geht eben leider nicht, weil man bringt nämlich den Druck gar nicht auf die Oberfläche hin. Das muss halbwegs stimmen. Und wie es du vorhin gesagt hast, Metallfassung, so Achate aus der Vergolderei oder so, das verwende ich auch, aber das verwende ich halt dann in den Ecken. Da habe ich so einen Wolfszahn zum Beispiel, gell? Mit dem kann man super dann die Ecken glätten und zudrücken. Aber so in der großen Fläche nehme ich lieber den selber hergerichteten Achat.
Das ist ein Prozess, wo du mit kreisenden Bewegungen über die Flächen drüber fährst.
Ja. Also da macht man immer kreisende Bewegungen und auch immer ständig die Richtung wechselt. Und was man vielleicht beachten sollte, ist, dass man dort, wo man schon poliert hat und es schaut schon schön aus, weil dann wandert man ja zur nächsten Fläche, wo man poliert und dann denkt man sich vielleicht nach einer Viertelstunde, da schaut nicht gut aus, da muss ich nochmal, dann sollte man das lieber lassen. Weil da hat schon irgendeine andere Reaktion begonnen und wenn man dann nur einmal drüber fährt, dann sieht man die Spur und man ärgert sich, dass man nur einmal reinkommt.
Also das kenne ich auch von Feinputzen, von Glättputzen, auch aufhören können.
Ja, genau. Genug ist genug.
Und nachdem das quasi jetzt mit dem Achat richtig geglättet ist, was ist dann der nächste Arbeitsschritt?
Nach dem Achat erwarte ich, bis dass die ersten hellen Flecken erscheinen beim Trocknungsprozess. Und das ist meistens am nächsten Tag, übernächsten Tag. Und dann kommt die Olivenseife drauf. Die Olivenseife, also ich verwende eine marokkanische Olivenseife, die da so eine schwarze Pasten, wie, schaut aus wie ein Schmierseifen. Ich verdünne es vielleicht 2 zu 100, also relativ dünn.
Das ist letztlich ein Seifenwasser.
Ja, absolut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es zu dick macht, dann kann es passieren, dass so komische Bräserl beim Poliervorgang entstehen und das bremst dann so witzig. Oder so Wurzel, so eine Art Dreckwurzel oder was. Und das passiert nicht, wenn man es relativ dünn nimmt. Und ich glaube halt durch das, gerade beim ersten Mal Seifen, ist super, wenn es dünn ist, weil dann kreuzt einfach die Feine. Dann durchdringt es, was innen schon das Gefüge, weil der Verseifvorgang ist ja der, es werden ja die Poren geschlossen quasi auch durch die Seife.
Sprühst du das Seifenwasser auch wieder mit der Kalkspritze auf?
Nein, ich richte mir einfach das in einen Kübel her, wo ich schaue, dass das sauber bleibt und wo nur die Seife ist und nimm mir ein Malerbürstel, ein kleines, mit keine kratzigen Haar, also am besten so gute Schweinsborsten. Und wichtig ist auch, dass man beim Seifen unten beginnt und nicht oben. Also man sollte vermeiden, dass man Seifenrinner erzeugt. Weil man glaubt es nicht, man seift ja dann eh drüber, aber der Rinner reagiert schon komplett anders, als wenn du das von unten zum Seifen beginnst. Das ist mir auch eine Lehre. Natürlich beim ersten Mal habe ich vorher oben nicht dran gedacht, oben angefangen, Jack ist schon der Rinner runtergelaufen und den habe ich nicht mehr rausgebracht. Sehr empfindlich.
Und die Seife tragst mit der Malerbürste, mit dem Pinsel auf und ist dann da auch noch einmal ein Poliervorgang?
Ja, genau. Dann lasse ich das antrocknen und dann kommt die richtige Politur bei mir. Also ich mache es so, dass ich dann wirklich auspoliere und brauche dann auch wirklich nur mal eine Stunde für einen Quadratmeter zum Polieren.
Und das geht wiederum mit Machat?
Genau. Oder es gibt auch Keramiken, kann man sich mittlerweile kaufen. Die haben auch eine sehr gute Form zum in die Hand nehmen. Aber am liebsten ist mir nach wie vor mein eigener Stein. Damals, wenn wir in Marrakesch waren, dann wollten wir ja unseren Malem, unseren Meister, der uns das gelernt hat, haben wir gefragt, ob er uns seinen Stein verkauft. Ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Aber ich glaube, das ist Sakrileg. Man darf einen Handwerker nicht sein Lieblingswerkzeug wegnehmen.
Absolut, ja, genau. Ich würde meinem auch nicht verkaufen. Wirklich nicht.
Lieber Manfred, ich danke dir sehr, sehr herzlich für die tiefen Einblicke, auch für die Geheimnisse, die du unseren Hörern und Hörerinnen verraten hast.
Geheimnisse, Fritz. In dem Fall, es gibt da keine großen Geheimnisse, weil man muss das selber machen und man muss die Fehler alle selber machen. Also ich kann nur jedem empfehlen, probiert es aus, es ist eine super Technik.
Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.